Die Lesung steht heute im Buch Joel, Kapitel 2, die Verse 11 bis 27. Denn der Herr wird seine Stimme vor seinem Heer erschallen lassen. Sein Heer, das seinen Befehl ausführt, ist sehr groß und mächtig. Der Tag des Herrn ist groß und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Doch sagt auch jetzt der Herr: Kehrt von ganzem Herzen zu mir um, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, es mag ihn wiederum gereuen, und er mag einen Segen zurücklassen, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, Speisopfer und Trankopfer opfert. Blast die Posaune in Zion, heiligt ein Fasten, ruft die Gemeinde zusammen. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt die kleinen Kinder und die Säuglinge herbei. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester, die Diener des Herrn, zwischen Halle und Altar weinen und sagen: Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, sodass die Nationen über sie herrschen. Warum sollten die Völker sagen können: Wo ist nun ihr Gott? So wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und der Herr wird seinem Volk antworten: Seht, ich will euch Getreide, Most und Öl in Fülle schicken, damit ihr genug davon haben sollt. Und ich will euch nicht mehr unter den Nationen zuschanden werden lassen und will den Feind aus dem Norden von euch wegtreiben und in ein dürres und wüstes Land verstoßen. Seine Vorhut hin zum östlichen Meer und seine Nachhut hin zum westlichen Meer. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat große Dinge getan. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch große Dinge tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Feld, denn die Weideplätze in der Wüste sollen grünen, und die Bäume ihre Früchte und die Feigenbäume und Weinstöcke ihren Ertrag bringen. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch Frühregen und Spätregen herabsendet wie zuvor, damit die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Most und Öl haben sollen. Und ich will euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecken, die Käfer, das Geschmeiß und die Raupen, mein großes Heer, das ich unter euch schickte, gefressen haben, sodass ihr genug zu essen haben und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen werdet, der Wunder unter euch getan hat. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin, und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns zusammen beten.
Himmlischer Vater, es tut gut, in deine Gegenwart zu sein. Wir danken dir dafür, dass du uns hier eingeladen hast, dass du durch dein lebendiges Wort zu uns sprichst und dass du durch deinen Geist die Kraft hast, unsere Herzen aufnahmefähig für deine Stimme zu machen. Und so bitten wir eben um eine solche Begegnung mit dir, wo du uns deine Stimme hören lässt und uns durch deine Gnade darauf in Glauben und Gehorsam antworten lässt. In Jesu Namen. Amen.
Am 12. Februar dieses Jahres habe ich im Abendgottesdienst die erste Predigt über Joel gehalten. Das ist das, was ich vor 2 Sonntagen, glaube ich, hier im deutschen Gottesdienst gehalten habe. Das war am 12. Februar. Weiß jemand, was am 13. Februar dieses Jahres geschehen ist noch? Man vergisst so schnell. Ich müsste es auch googeln, also wann genau der Tag war. Es war das große Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und die Nachrichten waren grausam, nicht wahr? So viele, viele tote Menschen, so viele verlorene, vermisste Menschen. Und man hat sich gefragt, ja, was sagt man eben bei so einer Katastrophe? Bloß die im Abendgottesdienst zu der Joel-Predigt zugehört haben, sie wussten, was man dazu sagt, denn Joel hat es uns erklärt. Wehe uns an diesen Tag, denn der Tag des Herrn ist nah. Das war die Botschaft von Joel 1 bis Kapitel 2, Vers 10. Das haben wir vor 2 Sonntage hier gesehen, nicht wahr? Jeder Katastrophentag, jeder schreckliche Tag warnt uns vor einem Tag, der noch kommt. Der Tag des Herrn, wenn König Jesus zurückkommt und diese Welt ein für alle Mal aufräumt und in Ordnung bringt. Und so 1, Vers 14, das haben wir vor 2 Sonntage gesehen. Schreit zum Herrn, gegen Ende von 1, 14. Schreit zum Herrn. Was sollen wir sagen, wenn die Heuschreckentage kommen? Wir sollen zum Herrn Jesus schreien, dass er sich über uns erbarmt. Damals ging es darum, was wir sagen sollen. Heute geht es darum, was wir machen sollen, was wir tun sollen. Was sollen Christen tun, nachdem einer solchen Heuschreckentag gekommen ist? Und die Antwort findet ihr da in Vers 12 und Vers 13 zweimal. Kehrt zu mir um. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Kehr um. Das ist die Botschaft für heute. Der Gott, der solche schreckliche Tage im Griff hält und gar uns sendet, das ist der Gott, der zu uns spricht. Kehr zu mir zurück. Nicht, weil Gott irgendwie kalt und leblos und einsam im Himmel hockt und sich langweilt und unsere Gemeinschaft haben will, sondern weil wir kalt und leblos ohne Gott sind. Und Gott will, dass wir zurück zu ihm kommen, sodass er uns aus seiner Fülle speisen und füllen kann. Und so, wenn wir jetzt gleich diese Stelle in Joel anschauen, bitte den Herrn darum, Herr, zeige mir, wo muss ich heute zu dir umkehren? Wo ist mein Leben von dir, von dem, was du gesagt hast, und von der Liebe zu dir, wo ist mein Leben davon abgewichen? Bitte zeig's mir. Hier ist unsere erste Schlagzeile für heute. Kehr um, Verse 12 bis 17. Kehr um. Wieso sollen wir zu Gott umkehren? Zuallererst um Gottes Namen willen. Vers 13. Kehrt um zu den Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es reut ihn das Unheil. Joel zitiert hier aus 2. Mose 34, Vers 6. Da hat Gott zu seinem Volk verkündigt, wer er ist. Er hat seinen Namen bekannt gemacht. Und zwar mit diesen Worten, die Joel gerade jetzt in den Mund nimmt. Und Joels Zuhörer kannten diese Worte schon. Die waren Jahrhunderte alt. Sie kannten sie aus ihren Bibeln. Und ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Joel nutzt alte Worte, um zu zeigen, dass Gott sich nicht verändert hat. Gott verändert sich niemals. Der Gott, der sein Volk aus Ägypten gerettet hat, das ist der Gott, der zu Joels Zeit spricht. Das ist derselbe Gott, der uns am Kreuz gerettet hat. Derselbe Gott, der sagt, kehr um zu mir. Er ist ein gnädiger, barmherziger Gott. Er ist nicht ein Gott von kleiner Güte, der schnell ausrastet. Dieser Gott ist von großer Güte, langsam zum Zorn, geduldig und barmherzig. Er ist der Gott, der uns in Gnade aussucht, der uns gnädig zu seinem Eigentum macht, der uns von unseren Sünden rettet, der Gott, der zu allen sagt, die Jesus kennen, ich bin der Herr, dein Gott. Die Stimme, die hier in Verse 12 bis 17 spricht, ist dieselbe Stimme, die man in Lukas 15 als der Vater sieht. Der Vater, der da steht mit offenen Armen und offenem Herzen, der sich danach sehnt, dass sein Volk zurück zu ihm kehrt. Dieser Gott ruft raus, kehrt zu mir um. Ich bin derselbe Gott, ich habe mich nicht verändert. Ich bin ein Gott von ewiger Liebe und Gnade. Es gibt keinen Grund, von mir fern zu bleiben. Kehr doch um. Gottes Name bleibt beständig, Gott ändert sich nicht. Und das erklärt Vers 14. Wer weiß, es mag Gott wiederum gereuen und er mag einen Segen zurücklassen. Joel sagt nicht hier in Vers 14, Gott ist ein bisschen unberechenbar. Wenn Gott seinen zweiten Kaffee morgens nicht gekriegt hat, wer weiß, was er alles sagt und tut. Also weiß man nie. Total unberechenbar. Nein, das ist nicht die Botschaft in Vers 14. Vers 14 wird einfach sagen, Gott ist völlig frei, so zu handeln, wie es ihm gefällt, im Einklang mit seinem Willen. Gott schuldet uns keine Gnade. Und unsere Umkehr ist nicht der Kaufpreis seiner Liebe. Unsere Religiosität verdient seinen Segen nicht. Und tatsächlich hier ist die Übersetzung leicht unhilfreich. Eigentlich geht es nicht darum, dass Gott vielleicht einen Segen zurücklässt, wenn sein Volk ihm richtig opfert, sondern der Segen, den er zurücklässt, ist eben das Speisopfer und Trankopfer. Die christliche Botschaft lautet nicht, kehr um zu Gott, so dass Gott denn dich segnet. Unsere Umkehr ist nicht der Kaufpreis seiner Güte. Nach dem Motto, ich habe meinen Teil getan, jetzt Gott, jetzt schuldest du mir was. Sondern wir kehren zurück und unsere einzige Hoffnung ist Gottes Namen, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Groß in Barmherzigkeit. Kehr um seines Namens willen. Und dann zweiter Unterpunkt hier, um seines Ruhmes willen. Vers 17. Lass die Priester, die Diener des Herrn, zwischen Halle und Altar weinen und sagen, Herr, schone dein Volk, lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, sodass die Nationen über sie herrschen. Warum sollten die Völker sagen können, wo ist nun ihr Gott? Gott ist der Einzige, der es verdient hat, von allen Menschen, an allen Orten, zu allen Zeiten, angebetet und geliebt und gedient zu werden. Und so spricht Joel her und sagt, sie sollen umkehren, Gottes Volk so umkehren, so dass die Nationen das tun. Manche Menschen heutzutage behaupten, Christen zu sein, aber sie leben genau wie die Welt, wie die Menschen um sie herum. Sie behaupten, Christen zu sein, aber unter der Oberfläche sind da genau dieselben Träume und Leidenschaften, genau denselben Umgang mit Geld und mit Arbeit und mit Sex und mit Besitz und mit Zeit. Wenn die Welt solche Menschen sieht, dann denken sie, dass Jesus langweilig ist. Dass man Jesus vergessen kann. Denn ein Jesus, der uns nicht von Grund auf verändert, ist ein Jesus, der uns nur das geben kann, was die Welt uns sowieso gibt und in alle Fülle anbietet. Und ein Jesus, der nur das geben kann, was die Welt gibt, einen solchen Jesus braucht halt keiner. Kannst du vergessen, ist langweilig. Wenn wir einen Jesus verkünden, der von Sünden rettet, aber zur selben Zeit unsere Sünden feiern und rechtfertigen, denn seht Jesus wie ein Maskottchen für Heuchelei aus. Einfach ein weiterer religiöser Götze, der irgendwo auf irgendeinem Ikea-Regal sich verstaubt. Und Jesus sieht dann nicht so aus, wie er wirklich ist. Der souveräne Herr, der König aller Könige, derjenige, der am Ende aller Weltgeschichte in Macht und Majestät und Kraft zurückkehren wird und die ganze Welt vor seinem Richterstuhl sammeln wird, wo jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Also hier, Umkehr zu Gott bedeutet, dass ich nicht mehr für meinen eigenen Ruhm lebe, sondern ich lebe so, dass die Nationen nicht mehr fragen, wo ist nun ihr Gott, sondern dass sie sagen, da ist ihr Gott, er lebt, er wohnt in seinem Volk unter Christen. Umkehr um Gottes Ruhmes willen bedeutet, dass wir aus dem Bett steigen, in den Tag starten, nicht um mein Reich zu fördern, nicht, dass Menschen mehr über mich denken, sondern dass Gottes Reich gefördert wird und dass Menschen mehr über Gott denken und dass sein Name geheiligt wird. Damit man in Leipzig und in Lissabon und in Lagos nicht mehr sagt, wo ist nun der Gott der Christen? Was Joel zu uns hier sagt, ist eigentlich eine richtig gute Nachricht. Denn es bedeutet, wir müssen keine perfekten Christen sein, damit Gottes Name verherrlicht wird, damit Menschen sehen, damit unsere Freunde sehen, wie großartig Jesus ist. Wir müssen einfach die Art von Christen sein, die zu Jesus immer wieder umkehren. Wenn wir offen und ehrlich und regelmäßig zugeben, dass wir den falschen Weg gegangen sind, dass wir X oder Y gesagt haben und es war nicht richtig, dass wir doof gehandelt haben und das bereuen wir und dass wir zurück zu Jesus gehen. Und wenn unsere Freunde das merken, und dann sieht Jesus großartig aus. Ein Jesus, der Gnade schenkt und Veränderung schenkt. So, wieso sollen wir umkehren? Um Gottes Namen willen, um Gottes Ruhmes willen. Und dann geht Gott weiter, wie sollen wir umkehren? Und er hat wieder zwei sehr praktische Punkte. Vom ganzen Herzen und mit zerbrochenem Herzen. Von ganzem Herzen, wieder da in Vers 12. Schaut mit mir. Kehrt vom ganzen Herzen zu mir um, mit Fasten, Weinen, mit Klagen. Fasten, Weinen, Klagen bedeutet nicht, dass man irgendwie eine Show daraus macht. Gott braucht keine Jünger, die nur auf Instagram ihre Umkehr machen. Es heißt einfach hier in Vers 12, dass Gott uns will, dass Gott uns als ganze Personen haben will. Unser Geld, unsere Zeit, deine Beziehungen, deine Zukunftsträume, dein Schmerz aus der Vergangenheit, alles, was du hast, alles, was du bist, Gott will das. Denn Gott will dein ganzes Herz, weil er dein ganzes Herz füllen will. Also Vers 12, kehrt vom ganzen Herzen zu mir um, halte nichts zurück und kehr um mit zerbrochenem Herzen. Vers 13, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um. Zu Zeiten von Joel, wenn man zeigen wollte, wie sehr man seine Sünden bereut, dann könnte man einfach sein T-Shirt zerreißen, keine Sorge, ich mache es nicht, und man könnte dann mit zerrissenen Kleidern rumlaufen. Wenn du Gott zeigen möchtest, wie sehr du etwas bereust, wie ernst du es mit deiner Umkehr meinst, lass deine Klamotten in Ruhe und zerreiß dein Herz stattdessen. Hasse nicht die Sünden deiner Nachbarn vor allem, sondern hasse deine eigenen Sünden. Hasse die Tatsache, dass du und ich Gottes Güte tagtäglich mit Argwohn, Meckern, Undankbarkeit und Unglaube begegnen und zurückzahlen. Mit zerbrochenen Herzen, zerreißt eure Herzen. Merkt ihr den Unterschied zwischen dem, was Gott zu uns sagt und dem, was die Welt zu uns sagt hier? Wir sagen, folge deinem Herzen. Gott sagt, zerreißt dein Herz. Wir sagen, feier mich so, wie ich bin. Gott sagt, kehr um und feier mich so, wie ich bin. Denn ich allein verdiene Anbetung und Lob. Kehr um vom ganzen Herzen mit zerbrochenen Herzens. An dieser Stelle ist es sehr, sehr wichtig, dass wir merken, Gott sagt diese Dinge nicht, zu irgendwelchen ganz schlimmen, bösen Menschen da draußen. Das ist nicht die Botschaft für das Stadtteil Leipzig, was du nicht magst. Was auch immer für ein Stadtteil das sein könnte. Das ist die Botschaft für die Leute, die hier drinnen sitzen. Vers 15, Verse 15 bis 16. Ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt die kleinen Kinder und die Säuglinge herbei. Also holt die Kids raus aus dem Kinderprogramm. Alle müssen es hören, alle sollen zum Herrn zurückkehren, alle hier in der Gemeinde. Umkehr ist nicht die Botschaft, die wir einfach ganz getrost an uns vorbeigehen lassen können und irgendwie an eine Welt da draußen absenden können. Umkehr ist die Botschaft für mich und für dich, für uns, die wir uns Christen nennen. Wenn wir Gott hier beim Wort nehmen, dann endet das unsere Sicht auf die Gemeinde. Laut Vers 12 bis 17 kann die Gemeinde niemals die Modeausstellung sein für die, die ein geistlich superschönes Leben haben. Die Gruppe, zu der man nur gehören kann, wenn man alles auf der Reihe kriegt. Nein, die Gemeinde ist ein geistlicher Trümmerhaufen. Wir sind die Menschen, die von Gott weggewandert sind und jetzt zurückhinken. Die von Gott weggegangen sind, um sich irgendwo anders zu ernähren und jetzt hungrig und bedürftig und dürstig und kaputt und schuldig und geschämt und völlig hoffnungslos außer Jesus zurückkommen. Aber hoffnungsvoll, weil Jesus so gnädig ist. Weil Jesus barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, voll von großer Güte. Weil Jesus derjenige ist, der Sünde liebt und begnadigt und zu sich sammelt und belebt und begrüßt. Wenn dein Leben gerade auseinanderfällt, es ist wunderbar, dass du hier bist. Es ist genau der richtige Ort. Das nächste Mal, wenn dein Leben irgendwie gerade gut läuft, das nächste Mal, wo dein Leben auseinanderfällt, bleib nicht fern vom Gottesdienst. Sehne dich danach, dass es 3:30 sonntags wird. Renne hierhin. Hier ist genau der richtige Ort. Hier sind genau die richtigen Menschen. Geistliche Trümmerhaufen gehören hier in der Gemeinde. Denn der Ruf an die Gemeinde ist nicht: herzlich willkommen, alle die, die ihr perfekt seid. Sondern der Ruf an die Gemeinde ist: kehrt um. Vom ganzen Herzen, mit zerbrochenem Herzen. Und unsere Bußfähigkeit qualifiziert uns dafür nicht. Unsere Sünde qualifiziert uns, um auf diesen Ruf zu antworten. Wie du bist, versagt, gescheitert, verzweifelt, geschämt, schuldig, komm mit mir zu Jesus. Das lässt uns dann mit einer Frage. Was macht Gott, wenn wir zu Jesus zurückkehren? Was macht Gott? Ich liebe Bluey. Wer von euch kennt Bluey? Ich bin eigentlich so ein One-Man-Werbungsshow für diese Fernsehsendung. Wenn man Disney Plus hat, dann kann man sich diese Freude heute Abend gönnen. Nicht jetzt, heute Abend. Bluey ist ein Kinderprogramm, wo die Erwachsenen das auch genießen dürfen. Und in einer Folge, die ich dieses Wochenende geschaut habe, geht es um eine Familie aus 4 Hunden. Und eins von den kleinen Hunden, von den Kindern, hat gerade im Matsch und Schlamm und Regen gespielt und läuft dann rein ins Haus und bringt das ganze Dreck von dem Garten mit ins Haus. Und man sieht, wie die Mama da sagt: nein! Und dann rennt das Kind raus und spielt weiter in den Schlamm und den Dreck. Und die Mama hat gerade alles schön aufgeräumt und das Kind denkt, beziehungsweise der kleine Hund denkt: oh, ich will doch ein Spielzeug von da dann da reinholen. Und dann läuft es wieder da rein. Und man sieht, wie das Gesicht von der Mutter so wirklich, wirklich empört ist. Sieht Jesus so aus, wenn wir zu ihm zurückkehren? In Schlamm und Dreck bedeckt, wo der Teppich doch im Himmel so schön aussieht. Nein. Und das ist unser zweiter großer Punkt für heute. Kehr um und der Herr wird. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist erstaunlich, was Gott nicht macht, wenn sein Volk zu ihm zurückkehrt. Es gibt keine Probezeit. Es gibt keine Tests zu bestehen. Es gibt keinen Stempel, dass man irgendwie alles verbockt hat und ab jetzt ein Christ zweite Klasse ist. Gott schämt sich nicht, uns seine Kinder zu nennen. Gott lacht nicht über uns, wenn wir erkennen, dass wir alles vermasselt haben und dann zu ihm zurückkehren. Schaut Vers 18 mit mir an. So wird der Herr um sein Volk eifern und sein Land schonen. Wir müssen nicht Gott überzeugen und überreden, dass er uns wieder annimmt. Aus seinem Eifer heraus, aus seiner Freude an Gnade heraus, rollt Gott den roten Teppich heraus und rennt zu uns und gießt seine Gnade über uns. Und wie sieht es denn aus? Weil zuallererst beendet Gott sein Gericht. Das findet man da in der zweiten Hälfte von Vers 19. Ich will euch nicht mehr unter den Nationen zuschanden werden lassen und will den Feind aus dem Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen. Was bedeutet das? Es ist, als ob Gott sagt, die Welt macht sich über euch lustig, nicht mehr. Ihr wart unter meinem Gericht, nicht mehr seid ihr unter meinem Gericht. Den Feind, den ich zu euch gesandt hat, den verjage ich, der haut ab. Du wirst ihn nie wiedersehen. Die ganzen toten Felder, die gescheiterte Ernten, die leeren Bäume, ich machte alles wieder gut. Vers 24, die Tennen sollen voll Korn werden, die Keltern Überfluss an Most, an Öl haben. Gott beendet sein Gericht. Jede Spur von seinem Missfallen und von seinem Zorn wird entfernt werden. Gott entfernt die Zerstörung, die sein Volk sogar verdient hatte. Anstelle von den großen Dingen von seinem Gericht, Vers 20, macht er jetzt große Dinge in Gnade und Barmherzigkeit. Gott beendet sein Gericht, Gott belebt seinen Segen. Vers 21, fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch große Dinge tun. Und welche große Dinge? Weil er belebt seinen Segen. Er belebt ihr Land, Vers 22. Statt einer toten Wüste sieht das Leben jetzt wieder wie ein Garten Edens aus. Alles blüht auf, alles gedeiht. Vers 24. Ich will euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecken, die Käfer, das Geschmeiß und die Raupen, mein großes Heer, das ich unter euch geschickt habe, all das, was sie gefressen haben, will ich euch erstatten. Wenn man in dem ersten Kapitel schlucken musste, dass Gott der souveräne Herr ist, der schreckliche Dinge sendet, so ist die Lehre hier von Gottes Souveränität eine wunderbare, heilsame Lehre, denn sie bedeutet einfach, dass Gott die Macht hat, alles zu entfernen, was sein Volk geplagt hat. Sogar den Flugweg der Heuschrecken kann Gott bestimmen, wenn er sein Gericht beendet und seinen Segen wiederbelebt. Aus Segen belebt Gott das Land, er belebt sein Volk, Vers 19. Und der Herr wird zu seinem Volk antworten: Seht, ich will euch Getreide, Most und Öl in Fülle schicken, damit ihr genug davon haben sollt. Und ich will euch nicht mehr unter den Nationen zuschanden lassen. In Fülle. Nicht bloß ein paar Tropfen seine Gnade, sondern Gnade in Fülle. Genug, um jedes Herz zufriedenzustellen, genug, um jeden Hunger zu stillen, jeden Durst zu stillen. Genug für alle, die zurück zu ihm entkehren. Weit weg von Gott war das Leben seines Volkes furchtbar. Es war grau, es war kalt, es war, als ob die Freude verschwunden war. Und jetzt, wo Gott sein Volk belebt, wie ist es? Es ist wie ewiger Frühling, Vers 23. Ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch Lehre zur Gerechtigkeit gibt und euch Frühregen wie im Frühling und Spätregen herabsendet wie zuvor. Gott belebt sein Land und belebt sein Volk und er belebt ihre Anbetung, Vers 26 und 27. Ihr werdet genug zu essen haben und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen.
der Wunder unter euch getan hat. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Gott wird sich so zu seinem Volk offenbaren, dass sie nicht mehr nach anderen Göttern rennen, sondern sie beten ihn und ihn allein an. Und sie werden furchtlos, fröhlich, gesättigt. Das ist der Sinn von Vers 19. Die Sprache da von Getreide, Most und Öl. Gott schenkt seinem Volk die Dinge, die sie brauchen, um Gott anzubeten. Mit den Speiseopfern, Trankopfer. Kehr um. Und was macht Gott? Gott beendet sein Gericht. Gott belebt seinen Segen. Und Gott hat das ein für alle Mal am Kreuz getan, nicht wahr? Und das Wunderbare da am Kreuz ist, dass Gott sein Gericht beendet hat und seinen Segen belebt hat, noch vor wir überhaupt zu ihm umgekehrt sind. Gott hat sein Gericht gegen uns beendet, dadurch, dass er seinen perfekten Sohn an unsere Stadt hat richten lassen. Weil Jesus dieses Urteil, dieses Gericht getragen hat, konnte Gott es beenden. So gibt es kein Gericht mehr für die, die Jesus kennen. Und durch das Kreuz hat Gott seinen Segen auf alle belebt, die den Herrn Jesus vertrauen und genießen. Die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, erstattet uns Gott. Unseren Hunger hat er gestillt, unsere Freude hat er wieder belebt. Wo wir ängstlich und fruchtlos und leblos waren, hat Gott uns in Christus belebt. Er hat große Dinge für uns getan. Große, große Dinge. Und das Wunderbare ist, dass die Fülle, die Gott uns in Christus getan hat, als er seinen Segen auf uns ausgegossen hat, das ist nur der Anfang, wovon wir den Rest im Himmel, in einer neuen Erde, in alle Ewigkeit genießen werden auf ewig. Und so die Botschaft für heute: Kehr um zu Gott. Kehr um zu dem Vater, der dich als seinen Sohn oder seine Tochter liebt. Kehr um zu dem Sohn, der sich freut, dich Brüder oder Schwester zu nennen. Kehr um zu dem Geist, der in dir lebt und dich erneuert. Kehr zurück, so wie du bist. Im Vertrauen, dass Jesu Tod am Kreuz genug ist, sodass Gottes Gericht beendet wird und Gottes Segen belebt wird. Kehr zurück, komm zurück zu Jesus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bekennen, dass wir diejenigen sind, die Tag für Tag und manchmal gar Stunde für Stunde von dir abkehren. Und immer mal wieder versuchen, eine Welt für uns zu schaffen, in der es sich um uns dreht und nicht um dich. Wo wir auf dem Thron sitzen und alles regieren und wo du irgendwie nur eine Nebenrolle spielst oder gar keine. Und wir bekennen, dass wir eigentlich längst besser wissen oder zumindest besser wissen sollten. Und wir bitten dich, dass in jedem Bereich unseres Lebens, wo unsere Herzen von dir abwandern, kehre uns zu dir um, sodass wir hier und jetzt unsere Sünde einsehen, unsere Selbstgerechtigkeit einsehen, unseren Unglaube einsehen, wo auch immer es gerade in unserem Leben unterwegs und wirksam war. Und so, dass wir zurück zu Jesus kommen. Und ihn erneut bestaunen als derjenige, der dein Gericht ein für alle Mal beendet hat und der deinen Segen auf uns belebt hat. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen.